Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Herr Wunderlich.
Guten Morgen, Frau Anders.
Helgoland? What the fuck is that? Hast du das irgendwo auf einer Reise gesehen, gehört oder kennengelernt?
Nee. Wie du weißt, bin ich in meinem Leben ja nicht so viel gereist, in Wirklichkeit, um ehrlich zu sein.
Stimmt ja überhaupt nicht.
Nur ein bisschen. Im Vergleich zu den meisten Leuten in meinem Alter bin ich echt nicht viel gereist. Ich glaube, ich bin in meinem Leben 4 oder 5 Mal insgesamt überhaupt nur geflogen. Naja, vielleicht 6 Mal geflogen. Aber im Vergleich zu meinen Großeltern bin ich natürlich ein Weltmann. Aber ich kenne mich nicht mal in Deutschland besonders gut aus. Trotzdem war ich schon auf Sylt, schon ein paar Mal auf Amrum, 3 Mal glaube ich, und auch 3 Mal auf Jüst. Aber in Helgoland war ich noch nie.
Hat es eigentlich was mit Legoland zu tun?
Helgoland ist eine Insel in der Nordsee. Und wie Legoland hat sie auch eine Zeit lang zu Dänemark gehört. Helgoland hat eine faszinierende, bunte, grausame, traurige, hoffnungsvolle und im Großen und Ganzen gar nicht so bekannte Geschichte. Und die Geschichte von Helgoland ist auch ein bisschen die Geschichte von Deutschland. Das ist ein bisschen schwierig. Ich muss das, glaube ich, mal ein bisschen erklären, oder? Explizieren.
Also ich war leider weder in Helgoland, noch in Amrum, noch in Sylt und Juist, oder wie das heißt, das kannte ich bis vorhin gerade eben noch gar nicht mal. Also insofern weit gereist bist du mehr als ich, zumindest was Deutschland angeht. Und das sind ja auch immerhin mal 1000.
Das glaube ich gar nicht.
Doch. Das sind 1000 Kilometer wahrscheinlich bis da oben hin, oder?
Anzunehmen. Na? Aber warum auch? Wir haben in Bayern ja auch Inseln. Gell? Haben wir, gell?
Was für Inseln denn?
Na, die Herreninsel, die Fraueninsel, die Krautinsel, die Roseninsel.
Aha, habe ich noch nie gehört, Krautinsel, aber okay.
Man erkennt schon aus der Namensgebung, dass es eher so kleine Fleckchen Land sind in einem Süßwassersee. Keine Ebbe, keine Flut.
Da eigentlich kann man auch in einer Stunde drum rumlaufen, so groß sind die.
Naja, wenn du joggst, kommst du in einer Stunde auch um Amrum rum.
Ach so.
Naja, die haben ja nicht mal eine Brandung. Und damit man das auch wirklich versteht, haben wir Bayern an die Insel das Wort Insel hinten dran gehängt. Gibt kein kleineres Wort. Also Krautinselchen wäre passender. Helgoland ist dagegen schon eine echte Insel. Aber dafür hat Helgoland das Wort Land hinten dran und das ist auch wieder ein bisschen übertrieben im Vergleich zu Russland, England oder Deutschland. Aber wie gesagt, eine Insel ist Helgoland. Lass mir das mal, okay? Mhm. Wie so viele Bayern fasziniert mich auch das Meer. Ich war schon auf vielen Nordseeinseln. Und in Irland und in England und in Wales und in Cornwall. Das ist eine tolle Erfahrung, finde ich. Und besonders auf einer Insel. Weil so eine Insel ist ein Stück Land, das man ablaufen kann. Ist so eine begrenzte kleine Welt für sich. Eine überschauliche Welt. Das hat irgendwie da alles seine Ordnung. Mhm. Und man kann sich da auch beim besten Willen auf den Nordseeinseln nicht verlaufen. Mhm. Am ehesten auf Sylt vielleicht. Und dann kommt natürlich noch die See dazu, die Nordsee. Das im Unterschied zu unseren bayerischen Seen Wasser, soweit das Auge reicht.
Ja, ist halt ein Meer.
Richtig. Alleine nur so einen weiten Blick zu haben, ist für einen Bayern eine echt neue Erfahrung. Das Meer, das könnte, wenn man da steht, endlos sein. Dass da irgendwann, hinterm Horizont, irgendwann wieder Land kommt, könnte Fake News sein. Muss man einfach glauben.
Das ist auch das Tolle am Meer.
Ja, ich meine, wenn es Bielefeld nicht gibt, wer weiß, ob es Schottland gibt.
Genau.
Und das Meer ist nicht einfach nur Wasser. Das Meer ist eher wie ein Lebewesen, kommt einem so vor. Es scheint irgendwie zu atmen und es scheint irgendwie einen eigenen Willen zu haben. Und manchmal ist es hellwach und manchmal da schläft's. Und der Geruch des Meeres ist auf so einer Insel überall. Und der Geschmack von Salz auf den Lippen, überall und immer. Und man kann die Brandung überall hören. Also eine Insel ist eine kleine Welt für sich.
Ah, ich liebe diesen Geschmack von Salz auf meinen Lippen.
Aber ich muss zugeben, nach 2 Wochen ist mir das dann immer auch irgendwie spätestens zu viel. Also jetzt nicht Großbritannien, aber Jüst, Amrum, Sylt. Die Insel wird mir dann zu eng. Und die Tatsache, dass der Blick immer ins Unendliche geht, das finde ich auf Dauer dann irgendwie auch bedrohlich. So eine Art Insel-Agoraphobie bekomme ich dann.
Zu viel Freiheit?
So, ja, vielleicht. Wäre mal interessant zu wissen, wie das für einen Helgoländer ist nach 2 Wochen im bayerischen Oberland. Oder von mir aus in München.
Da fühlt sich wahrscheinlich eingesperrt durch die Berge ringsum.
Ja, wahrscheinlich sehnt er sich dann zurück auf seine Insel. Es gibt Helgoländer. Das weiß ich aus ganz sicheren Quellen. Es mögen 1400 oder 1500 Menschen sein. Da sind sie sich selber nicht sicher. So ganz genau hat das keiner durchgezählt. Und die leben auf einem Felsen. Mitten im Meer. Mit 2 Bergen. Ach nee, das war Lummerland. Es heißt, Helgoland sei die einzige deutsche Hochseeinsel. Das ist leider Quatsch. Tut mir echt leid, es sind 48 Kilometer bis zum Festland und auch geologisch gesehen sitzt sie auf der Festlandplatte. Erkennt man auch gut daran, dass es Helgoland als Insel überhaupt erst 3500 Jahre gibt. Dieser kleine Fleck auf der Landkarte hat eigentlich nicht so viel zu bieten. Da kann man kaum was anbauen, da gibt es kaum Bäume, da gibt es keine Industrie. Es sei denn, der Tourismus wäre eine. Und es hat auch nie wirklich vielen Menschen Platz geboten. Mit 1500 Leuten ist es eine kleine Gemeinde, halb so groß wie die Durchschnittsgemeinden in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen. Und das war wahrscheinlich früher auch nicht anders. Man geht davon aus, dass schon in der Steinzeit hier Menschen wohnten und mit Feuerstein und Bernstein handelten. Aber die Beweislage ist ausgesprochen dünn. Und das, obwohl die Insel damals noch viel, viel größer war. Es gibt einige wenige bronzezeitliche Funde, aber wer hier wie lange siedelte, das weiß man auch nicht so genau. Wahrscheinlich war die Insel immer mal wieder bewohnt und immer mal wieder auch verlassen. Höchstwahrscheinlich, denn das ist typisch für Helgoland. Erst im Mittelalter taucht die Insel in einigen Schriften auf. Noch unter ihrem alten Namen, nämlich Heiligland. Und da, das ist um 700-800 rum, da ist sie immer noch 4-mal so groß wie heute. Der Bischof Wilbrord von Utrecht versucht die Friesen, die auf der Insel die Gottheit Fosite anbeten, vergeblich vom Christentum zu überzeugen. Das gelang erst 100 Jahre später, als man rein pragmatisch einfach die Heiligtümer der Fosite zerstört und den Häuptlingssohn zum Priester weiht.
Es waren wahrscheinlich die Katholiken.
Es gab damals noch keine Protestanten.
Okay, dann müssen es ja die Katholiken sein.
Dann erscheint das Heiligland aber erst wieder in Schriften, wenn es um Piraten geht. Piraten, die sich da festgesetzt haben, hat eine strategische Bedeutung. Oder aber um Dänen. Aber das war für die Friesen damals ungefähr das Gleiche. Wir haben da eine Urkunde aus Hamburg, wo sich sozusagen die Anwohner von Helgoland über das Gebaren ihres dänischen Nachbarn beschweren. Ein Raubritter, der von Helgoland aus immer wieder ihre Schiffe kaperte. Das war damals in der Nordsee ein ausgesprochen populärer Beruf. Und in der Ostsee auch. Was natürlich der Hanse nicht so gut in den Kram passte. Die Versicherungsprämien für Handelsschiffe wurden bald höher als die Profite, weswegen man einen Feldzug gegen die Piraten begann. Im Jahr 1400 kommt es vor Helgoland zu einer großen Seeschlacht und Robin Hood wird gefangen genommen.
Hä? Was hat denn Robin Hood damit zu tun?
Ja, nicht der Robin Hood, sondern die norddeutsche Version von Robin Hood. Die heißt Klaus Störtebeker.
Ach, der auf dem Wasser, der Robin Hood.
Genau, der hat ja angeblich seine Beute mit den Armen geteilt. Mhm. Wer es glaubt. Es gibt eine Wirtschaft auf Helgoland, die Störtebeker heißt. Ronny und Wenke betreiben da seit 2015 ihre kleine Kneipe. Ich habe keine Ahnung, wie das Essen da ist. Ich war ja noch nie auf Helgoland. 1714 wird Helgoland dann endgültig dänisch. Deutschland, wie wir es kennen, gab es nach dem 30-jährigen Krieg nicht mehr so richtig. Jeder konnte sich von dem Braten eine Scheibe abschneiden. Damals war die Insel immer noch doppelt so groß wie heute, obwohl die Bewohner Muschelkalk und Gips in rauen Mengen aufs Festland verkauften. 6 Jahre später, im Jahre 1720, kommt eine große Sturmflut und teilt die Insel. In einen hohen Teil, die Hauptinsel, und in einen tiefen Teil. Der heißt Düne. Helgoland ist seitdem zweigeteilt und eine Wiedervereinigung wird es nicht geben. Wer in Helgoland baden geht, der geht auf die Düne.
Habe ich das aber richtig verstanden, dass die Düne und die Hauptinsel ja aber schon miteinander verbunden sind? Also man kann die schon zu Fuß?
Nee, muss mit dem Boot fahren.
Ach so.
Anfang des 19. Jahrhunderts herrscht in Europa Krieg. Also wie fast immer. Herrscht in Europa bis 1945 eigentlich immer irgendwo Krieg. Aber die napoleonischen Kriege, das waren schon eher große Konflikte. Warum die zum Beispiel nicht auch Weltkrieg heißen, das habe ich nicht verstanden. Weil Napoleon immer wieder versucht, das britische Handelsembargo zu brechen, erobern die Briten Helgoland. Aus taktischen Gründen, um eine Basis zu haben, die Nordsee zu bewachen. Von 1807 an beginnt der Rubel also, dank der Briten, so richtig zu rollen. Die Insulaner und zahllose Schmuggler machen dicken Reibach mit den Engländern. 1814 verliert Napoleon zum ersten Mal, 1815 zum zweiten Mal und dann ist der Spuk vorbei. Die Engländer gehen wieder, der Krieg ist zu Ende und der wirtschaftliche Abstieg Helgolands erfolgt quasi von einem Tag auf den anderen. Bis 1826 ein einzelner, erfindungsreicher Insulaner eine ganz neue Idee hatte. Er gründet ein Seebad. Also ein Platz, zu dem deutsche Touristen kommen können, wobei man die noch nicht Touristen genannt hat. Da können sie auf der Insel ihre Großstadt Lungenflügel mit Seeluft verwöhnen und ihre Schreibtisch-Alabasterhaut in der Sonne bräunen, obwohl man das nicht gemacht hat damals. Aber sie können die herbe Schönheit der Insel genießen und dabei entspannen. Ich schätze, die anderen Insulaner werden ihm damals den Vogel gezeigt haben, aber die Idee kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Die kam richtig gut an. Helgoland wird in der Romantik zu einem deutschen Sehnsuchtsort. Heinrich Heine zum Beispiel ist ein berühmter Verehrer, der schrieb über die Nordsee, die Luft schmeckt heute wieder wie Kuchen.
Wie schön.
In Deutschland wird gerade eben ein neuer Nationalismus geboren. Heinrich Hoffmann von Fallersleben zum Beispiel dichtet in Helgoland das Deutschlandlied, alle 3 Strophen. Obwohl er sich dabei offiziell eigentlich in Großbritannien befindet. Naja, das ist etwas, das müssen wir ändern. An diese kleine Insel heftet sich dann ein besonderer deutscher Stolz. Dann ist Deutschland wieder irgendwie Deutschland. Das Zweite Reich wird 1871 gegründet. Und der Kaiser richtet sofort einen wachen Blick auf Helgoland. Das muss unbedingt wieder heimgeholt werden. Ansonsten richten sich die Anstrengungen des Zweiten Reichs ja eigentlich eher danach aus, überall auf der Welt sonst schnell Kolonien zu bekommen. Aber Helgoland ist so wichtig, dass man 1890 mit den Briten darum schachert. Helgoland darf danach zurück ins Reich und dafür bekommen die Briten das Sultanat Sansibar. Hm. 1914 war dann das mit dem Verhandeln wieder mal vorbei und Europa machte da weiter, wo es 1815 aufgehört hatte, nämlich sich selber zu verwüsten. Die Insulaner müssen die Insel also mal wieder verlassen. Helgoland wird zum Flottenstützpunkt umgebaut. Seefeste Helgoland, hieß es dann. Vor der Insel kommt es zu zahlreichen Seeschlachten. Am Ende liegen alle deutschen Schiffe am Meeresgrund und die britischen nicht. Es wird 1918 also heimgekehrt, aber es steht kein Stein mehr auf dem anderen. Helgoland kaputt. Die Insel muss neu aufgebaut werden. das dauert seine Zeit. Und als man dann am Ende der 20er wieder ganz gut am Tourismus verdiente, war die Weimarer Republik aber auch schon wieder am Wackeln. Ab 1933 wurde Helgoland auf den nächsten geplanten Krieg vorbereitet und wieder umgerüstet auf Seefeste. Doch diesmal bleiben die großen Seeschlachten aus. Dieser Krieg wird woanders ausgetragen. Oder wurde ausgetragen. Ab und zu bombardierten amerikanische Flugzeuge die Insel, aber es entstand im Großen und Ganzen kein großer Schaden. Im April 1945 haben Widerständler versucht, übrigens unter Leitung eines Bayern, die Insel kampflos aufzugeben an die Alliierten. Alle wussten, der Krieg ist vorbei. Doch ein Spitzel hat alle 14 Verschwörer verraten und ausgeliefert. 5 wurden sofort hingerichtet. Am 18. April nehmen dann über 1000 amerikanische Flugzeuge sich die Insel vor. Am Morgen des 19. steht wieder einmal kein Stein auf dem anderen. Doch dieses Mal dürfen die Helgoländer nicht zurückkehren, um mal wieder alles aufzubauen. Die Royal Air Force macht aus der Insel einen Übungsplatz. Bomberpiloten lernen anhand von Helgoland das Bomben. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als würden sie auf Helgoland eine große Zielscheibe malen. Und das kann man sich deshalb so gut vorstellen, weil es tatsächlich so war.
Oh, die armen Robben.
1947 gibt es dann auf Helgoland den sogenannten Big Bang. Also dieses Mal ist jetzt nicht der Urknall gemeint, sondern einfach nur ein großer Knall. Der wurde von den Briten damals tatsächlich so getauft. Die größte Sprengung aller Zeiten, die nicht atomar ist, wird auf Helgoland durchgeführt. Man stopft in das Stollensystem der Nazis 6,7 Kilotonnen Sprengstoff. Das ist eine halbe Hiroshima-Bombe. Was genau passieren würde, wenn das in die Luft geht, das weiß man nicht. Aber es wurde durchaus in Kauf genommen, dass man dabei auch die ganze Insel in die Luft jagen könnte. Daher eben diese Spottbezeichnung, diese britische Helgoland. The land that goes to hell. Das Land, das in die Hölle geht. Schlecht übersetzt.
Schrecklich.
War aber auch nicht der Fall. Der poröse Sandstein fängt den Großteil des Explosionsdrucks auf. Die Stollen stürzen ein, aber nur die Südspitze wurde teilweise weggesprengt. Die Nordspitze blieb trotz erheblicher Schäden erhalten. Aber dieser Akt grub sich tief ins kollektive Unbewusste der Nachkriegsdeutschen. Hatten doch die Romantiker diesen Steinhaufen in der Nordsee fest mit dem deutschen Nationalgefühl verklebt. Und nun? Nun war es nur eine große, leere Ruine mitten im Meer, kaputt gebombt von den Siegern. Handvoll Studenten aus Heidelberg die Insel zu besetzen. An Weihnachten 1950 hissen sie auf der Insel die Europaflagge und verbringen tapfer den eiskalten Heiligen Abend in den Trümmern. Bald fassen sich auch die ersten Helgoländer wieder Mut und folgen den Studenten. Die Briten unterbinden diese Instandbesetzung so gut es geht. Aber es wurde allen klar, es musste was passieren. Dank geschickter Verhandlungen von Konrad Adenauer himself kann 1952 wieder die deutsche Flagge auch gehisst werden. Und alle Helgoländer, die 7 Jahre auf ihren Koffern saßen, kamen zurück, um die Insel wieder vollständig aufzubauen. Nur der Leuchtturm hatte den Zweiten Weltkrieg überstanden. Von allen anderen Gebäuden gab es praktisch keine Spur mehr. Nicht mal Ziegelsteine. So gründlich war die Vernichtung.
Grausam.
Adenauer erklärt den Aufbau Helgolands wörtlich zur Herzensangelegenheit des deutschen Volkes. Und so packt Wirtschaft Wunderland den Aufbau dann auch an. Bereits im Sommer 1952 können schon wieder die ersten Badedampfer die Insel ansteuern.
Oh, das ging aber schnell.
Und der Tourismus wurde dann auch die Haupteinnahmequelle der kleinen Insel. Wie schon zweimal zuvor. 1500 Einwohner, die haben auf Helgoland ihr Bett. Und für die Gäste gibt es nochmal 2200 Betten obendrauf. Denn jetzt ist mal wieder wer. Mittlerweile sogar ein amtlich beglaubigtes Nordseeheilbad. Und um es den Touristen bequemer zu machen, von der Hauptinsel auf die Düne zu kommen, um eine Frage von dir von vorhin zu beantworten, plante man sogar schon eine große Brücke. Darüber gab es dann in der kleinen Gemeinde 2011 große Aufruhr und man ließ abstimmen und siehe da, die große Mehrheit entschied sich trotzdem dagegen. Mittlerweile sieht man keine Spuren mehr dieser sehr bewegten, sehr deutschen Vergangenheit auf der Insel. Es gibt in einem kleinen Stückchen Stollen noch ein Rudiment der ehemaligen Nazi-Bunker zu begehen, aber das ist auch schon alles. Naja, bis auf letztes Jahr vielleicht. Da war es Oktober, die Touristensaison war eigentlich schon durch, da mussten die Helgoländer wieder einmal ihre Insel verlassen. Es wurde ein Blindgänger gefunden, von der Royal Air Force übrig gelassen. Wieder mal sitzen also die Helgoländer in ihren Booten und müssen wieder einmal ihre Insel verlassen. Übrig bleiben nur die Kegelrobben. Die schauen uns Menschen schon seit Jahrhunderten zu, wie wir die heilige Insel dauernd aufbauen und dauernd wieder kaputt machen. Dauernd verlassen und dauernd wieder heimkehren. Denen ist es eigentlich wurscht, ob die Menschen Heiden sind oder Christen, Lickedähler oder Hanseaten, Freibeuter oder brave Bürger, Dänen, Friesen, Briten oder Bundesdeutsche. Die schauen uns nur friedlich zu und grasen in aller Ruhe vor sich hin.
Grasen?
Ach nee, die grasen ja gar nicht, gell? Nee, die fressen den Touris die Krabben weg. Das ist mein Fehler, sorry, aber ich bin ja auch nur ein Oberbayer.
Sehr schön, ja, dann sollten wir vielleicht mal nach Helgoland fahren.
Ja, wir könnten ja deinen Cousin besuchen in Hamburg und von da aus ist es dann zwar auch noch eine ganz schöne Strecke, aber es ist schon mal ein Schritt gemacht. Mhm. Können wir ja mal einen Tagesausflug machen und Krabben poolen.
Ne? Nee, Krabben will ich nicht poolen, wenn, dann will ich zu den Kegelrobben.
Ein bisschen kegeln und ein bisschen robben, ne? Ja, lass mal, dass ich da keine Dialekte nachmachen. Mann, oh Mann, oh Mann. Du hast mir einen Musiktitel ausgesucht, soll ich ihn ansagen oder du?
Mach du.
Der Musiktitel von heute ist wunderschön, heißt Island Lullaby und ist von Fuzzy Logic. Vielen Dank also erstmal an euch Lieben für das Zuhören. Kommt gut durch den Tag und auch gut durch die kommende Nacht. Wir denken an euch und wir hören uns morgen früh wieder. Euer Herr Wunderlich
und eure Frau Anders.
Ciao.
Ciao, bis morgen.
Palm trees in the evening wind dances to the rhythms of an old Hawaiian tune. That's the time when moonlight shines upon the water in a silver shimmer pleasant to the the island sings peace to all her sons and daughters. Then we all can dream to an island lullaby. When an island girl, all scented like a flower, swaying like a breeze in a hula spell, tells the story of the island's magic power. In secret words no tongue can ever tell, that means the rhythm of the island moon has caught her and taken her where wings can never fly. When the island sings to all her sons and daughters, then we all can dream to an island lullaby. When the island sings to all her sons and daughters.